Schön, dass du hier bist, dass wir zu diesem Gott kommen können, und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. In einer kleinen Stadt in Amerika steht eine Kirche. Und in dieser Stadt, neben dieser kleinen Kirche, in dieser kleinen Stadt in Amerika, mitten auf dem platten Land, gibt es natürlich neben dem Fastfood-Laden auch die Bar. Das gehört zusammen. Kirche, Fastfood-Laden, Bar. In dieser Lebenswelt lebt diese Dorfbewohner, und es stellt sich heraus, dass immer mehr Familienväter in der Bar ihr Geld verzocken, vertrinken, auf den Kopf hauen. Dass plötzlich Alkoholiker in diesem Dorf Familienväter werden. Ja, und dass viel Leid über diese Familien in diesem kleinen Dorf dort in Amerika hereinbricht. Die Christen der Kirchen überlegen sich, was können wir tun. Und sie kündigen dem Barbesitzer an, wir werden dafür beten, dass ein Blitz in deine Bar einschlägt. Wir lachen so. Ich weiß nicht, was diese Kirchen, ja, was diese Christen dort in dieser Kirche getan haben, ob sie auch geschmunzelt haben. Es verging einige Zeit, nichts passierte. Es verging weitere Zeit und es kommt ein Unwetter und es schlägt genau ein Blitz in dieser Bar ein. Bumm, abgebrannt, nichts mehr von dieser Bar übrig. Ob jetzt die Christen noch geschmunzelt haben? Der Barbesitzer hat nicht geschmunzelt. Der ist es so, wie es in Amerika üblich ist, vor Gericht gegangen und hat die Christen, diese Kirche in seinem Dorf verklagt und hat gesagt, die sind schuld, dass meine Bar nicht mehr existiert. Die sollen dafür gerade stehen. Und das ist wirklich zu Gericht gekommen. Und es stand ein Richter dort und sagte, ja, es ist ein heikler Fall in seiner Urteilsverkündigung. Und es würde sich sehr kompliziert darstellen, jetzt dort von dieser Kirchengemeinde, von diesen Christen, ja, Entschädigungen zu folgen. Aber eins stände auf jeden Fall fest. Weil die Christen sich vertreten haben durch einen Anwalt in diesem Prozess, der immer sagte, wir haben damit gar nichts zu tun. Das sind Naturgewalten, dafür können wir gar nichts. Und der Richter stellt dann am Ende fest letztendlich, was er faszinierend finden würde, wäre, der Barbesitzer, der würde daran glauben, dass Gebet funktioniert. Und die Christen, die wissen von nichts. Alles Zufall. Wie stehst du zum Gebet? Wie gehst du damit um? Was ist das Gebet für dich? Wie pflegst du das Gebet? Ich glaube, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen von Gebet. Mal mit ganz, ganz, ganz vielen Worten. Mal mit ganz viel Emotionen. Mal im Lied, in der Musik, im Laufen, in der Natur oder auch im Schweigen. In der Bibel heißt es dazu in Psalm 19, Vers 15, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, also die Ruhe vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das Gespräch und auch die Ruhe. Das Gebet drückt immer, wenn ich darüber nachdenke, eine Beziehung zwischen mir und meinem Schöpfer, meinem Erlöser aus. Ein Austausch findet im Gebet statt zwischen Mensch und Gott, zwischen irdischem und himmlischem. Im Gebet berührt sich meine kleine Lebenswelt mit der großen Welt des allmächtigen Schöpfers. So bedeutet Gebet immer auch reden und hören. Mit Gott im Zwiegespräch zu sein. Wie wir es in Jesaja 50 lesen können, wo das Gebet uns dargestellt wird als mehr als eine Einbahnstraße, wo nur wir reden und Gott damit irgendwas tut. Da heißt es dann nämlich, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Von Gott ist hier die Rede. Gott weckt mir das Ohr jeden Morgen, damit ich höre. wie Jünger, also Schüler, Nachfolger, auf den Meister hören. Gebet ist Reden und Hören. Dieser Dialog funktioniert leider in wenigsten Fällen, muss ich zumindest zugeben, ja, so live wie im besten Freund, der neben mir auf der Couch sitzt, ich ihn zuquatsche und ich ihm meine Sorgen gebe, meine Freuden und er antwortet drauf und es findet so ein Dialog statt, der mir direkt eben auch antwortet. Und doch bin ich fest davon überzeugt, dass jedes ernsthafte Gebet, was wir sprechen, bei Gott auch eine Antwort findet. Gott wird dir auf deine Gebete antworten. Kein Gebet wird bei Gott verloren gehen. Was ich zu Gott bringe, wird nicht irgendwo untergehen. Wie wir es vielleicht von E-Mails oder SMS oder WhatsApp-Nachrichten kennen, die wir versenden, aber irgendwo ja, im Nirvana des Internets untergehen. Und dazu heißt es dann in dem Psalm 145, Vers 18, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Dieser Psalm bestätigt uns. Er sagt uns noch einmal deutlich, unsere Gebete werden Antworten erfahren in unserem Leben. Gott antwortet auf dein Gebet. Aber immer auf seine ganz eigene Art und Weise. Und damit müssen, glaube ich, wir leben lernen, umgehen zu lernen, zu schauen und zu hören, wie Gott auf seine Art und Weise mir für meine Gebete eine Antwort sendet. Wir müssen unsere Ohren auf die Stimme Gottes ausrichten. Das mag ein Lernprozess sein. Wir müssen unsere Herzen auf das Herz Gottes ausrichten. Auch vielleicht ein Lernprozess. Wir müssen unseren Blick auf den Fingerzeig Gottes ausrichten und nicht in eine andere Richtung vielleicht gucken. All dies wollen wir in der kommenden Gebetswoche ganz besonders tun. Daher sei willkommen, wenn wir in dieser Woche, die jetzt ansteht, uns abends hier treffen, um miteinander zu beten. Hast du dich schon einmal gefragt, was dürfen wir eigentlich mit Gott besprechen? Oder hast du irgendwo so in deinem Herzen so den Punkt oder so eine Grenze, wo du sagst, nee, das kann ich mit Gott nicht besprechen, das ist zu banal oder das ist zu belastend? Ich glaube, manchmal haben wir so welche Grenzen in unserem Herzen, aber ich will dir einmal Psalm 62, Vers 9 zurufen. Hoffe auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet eure Herzen vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Schüttet eure Herzen aus. Das sagt mir, wir dürfen ihm alles sagen. Alles. Egal wie banal es uns erscheint oder wie viel Last und Sorgen es ist. Schütt es einfach aus, was auf deinem Herz liegt. Das, was dir in den Kopf kommt, was dich gerade bewegt, was dich beschäftigt, ob es das Schöne oder Gute ist, ob es die Sorgen sind. Und wenn es die kleine Blume ist, über die ich mich gerade freue. Sag's Gott einfach. Ich habe die Woche erlebt, dass ich bin jetzt bald auf einer Fortbildung und ich habe der einen Sekretärin geschrieben, nicht aus NRW, ich hätte gern Einzelzimmer. Ich bin so der Älteste bei dieser Fortbildung und habe gedacht, oh, so ein Einzelzimmer tut gut, als wenn ich mir da wieder so 5-Bettzimmer teilen muss. Und sie schrieb mir zurück, habe ich schon erledigt. Und ich schrieb ihr zurück, 3 Tage später auf ihre E-Mail, du bist ein Schatz. Prompt kam eine Antwort zurück, du bist mein Tagesretter. Ich weiß nicht, wie ihr Tag gelaufen war, aber irgendwas habe ich getan. Nur, weil ich mich dafür bedankt habe. Wir haben eine gute Beziehung miteinander, wir beide, wenn wir zusammen arbeiten und planen. Aber das können wir alles Gott vorbringen. Die guten Tage, die schlechten Tage. Und vielleicht war meine Antwort die Antwort Gottes auf ihr Gebet an diesem Tag, der scheinbar so gruselig lief. Lasst uns zu Gott kommen, unsere Herzen ausschütten. Alles, was uns auf unserem Herzen liegt. Das Schöne, das Schwere. Gott hört dir zu, egal was immer du ihm auch sagen möchtest. Bei ihm gibt es keine Tabus. Und wenn ich dann den Philipperbrief noch dazu nehme, da heißt es in Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen im Sinne Jesu Christi. Wir dürfen wirklich alles, alles Alltägliche unserem Vater bringen, dem einfach nichts unmöglich ist, auch zu bewegen und zu verändern. Und ich spüre immer wieder, wie dieser Frieden Gottes, von dem hier dieser Text letztendlich spricht, letztendlich das größte Geschenk ist, was Gott mir jemals in meinem Leben machen kann. Natürlich neben meiner Erlösung. Denn wenn ich diesen Frieden Gottes bekomme, wenn ich ihn spüre in meinem Herzen, dann kann ich die Sorgen und die Lasten des Alltages, die Herausforderung und vielleicht manchmal auch die Trauer, die in meinem Herzen ist, einfach tragen. Weil ich spüre, ich bin nicht alleine da. Ich habe einen Grundfrieden, den mir nur Gott geben kann. Es ist ein Frieden, der mich, der uns vielleicht ruhig werden lässt in Christus, der Geduld bringt und die Gewissheit, dass Gott für mich eintritt und dass Gott für mich an dieser Stelle, wo ich nicht mehr weiter weiß, kämpfen wird. Da muss nicht ich mehr kämpfen, sondern ich darf im Frieden harren, damit Gott für mich den Weg frei macht. Und so lese ich in Matthäus 7, ab Vers 7, wie Gott damit umgeht, was ich ihm auch vorbringe. Und das ist ja auch wichtig, wenn wir über Gebet nachdenken. Da heißt es, bittet Gott und er wird euch alles geben. Suchet ihn und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm dann einen Stein geben. Wenn es um einen Fisch bittet, wird er ihm dann eine giftige Schlange anbieten? Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Gott wird dein Gebet erhören. Er wird sich darum kümmern. Er wird sich um uns sorgen und er wird für dich kämpfen. Wie Eltern sich für das Wohl ihrer Kinder immer wieder auch einsetzen. Und wenn wir genau hinschauen, dann bedeutet dieser Text nicht, dass Gott mir jeden meiner Wünsche erfüllen wird, sondern Gott wird auf unsere Gebete so reagieren, dass es gut für mich ist, dass es mir ja gut tut. Was gut für mich ist, ist nicht immer das, was ich mir wünsche. Und das weiß Gott. Manchmal mag Gott auch unser Vertrauen herausfordern wollen und ein Stück weit, ja, mit uns ringen wollen, uns Geduld üben lassen. Aber am Ende macht er es gut. Aber fest steht, Gott sorgt sich immer um uns, wie sich Eltern liebevoll um ihre Kinder sorgen. Und ich finde dieses Bild mit den Kindern einfach so wunderbar. Wie bekannt ist es mir aus meiner Kindheit? Aber auch im Umgang mit meinen drei kleinen Kids. Auch ich habe immer wieder nicht alles von meinen Eltern bekommen, was ich mir gewünscht habe. Vielleicht ging es dir anders als mir, aber ich habe nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe in allen Fällen. Und manchmal haben meine Eltern mich zu Sachen genötigt, gezwungen, mich überredet, überzeugt, einen Deal mit mir gemacht, auf die ich gar keinen Bock hatte. Aber am Ende merkte ich irgendwann, selbst wenn es viele Jahre später war, es war gut, dass sie mit mir diesen Weg gegangen sind. Und vielleicht kennst du das auch. Und irgendwann merkte ich, es ist gut, wenn ich manchmal meinen Kindern nicht jeden Wunsch erfülle, weil das ihnen nicht gut tut, in ihrer Entwicklung, in ihrem Weiterkommen. So ist es mit Gott auch. Und ich hoffe, ihr versteht dieses Bild. Gott erfüllt uns nicht jedes Wunsch, aber er macht es gut mit uns. Er möchte, dass es uns gut geht, dass wir weiterkommen, dass wir uns weiter auch in ihm einfach entwickeln. Und er hat Freude an dir und er wird für dich immer wieder auch kämpfen. Kinder sind ein gutes Bild, aber auch noch für einen weiteren Gedanken, wenn ich über Gebet nachdenke. Es fängt bei uns schon wieder zu Hause an. Meine kleine Zweijährige, seit einer Woche. Warum? Wer kennt nicht diese quälende Frage als Eltern, als Großeltern, Onkel, Tanten von diesen kleinen Kindern? Warum? Warum ist das so? Warum machst du das so? Warum ich? Warum muss ich? Warum, 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 warum? Es kann so nervend sein. Es kann so anstrengend sein, dieses Warum. Und ich muss zugeben, bei diesem Warum, manchmal gebe ich richtig gute Antworten. Ich kann als Vater dem Kind erklären, warum es so ist, und ich sehe in den Augen des Kindes, meiner Tochter, meines Sohnes, er hat es verstanden und das Warum ist geklärt. In der Hoffnung, dass nicht die nächste Warum-Frage kommt manchmal. Aber es ist klar, ich habe es gut erklärt, alles klar, die Sache ist geritzt. Und manchmal stehe ich da und denke, Carsten, was hast du für eine blöde Antwort gegeben? Aber hätte ich ihm die Antwort gegeben, die richtig gewesen wäre, die ich in meinem Kopf gehabt hätte, die hätte doch mein kleiner Sechsjähriger, meine Zweijährige gar nicht verstanden. Also habe ich versucht, es irgendwie hinzubekommen, dass das Warum eine Antwort findet. Auch wenn vielleicht die Antwort ja in meinen Augen als Erwachsener schlecht war. So ist es auch mit Gott. Mit Gott, mit dir und mir. Gott meint es gut mit uns. Und doch ist es eben dieser Unterschied. Als wenn ich mit meiner Zweijährigen rede, wenn wir mit Gott reden. Gott wird uns manchmal richtig gute Antworten geben und wir verstehen alles. Und manchmal sind Gottes Gedanken, ist Gottes Größe viel größer als wir und manche Frage bleibt vielleicht auch offen. So ist es. Aber Gott macht keine Fehler. Und selbst wenn ich manches Warum er hatte noch nicht beantwortet bekomme, Gott macht es gut mit dir. Vertrau darauf. Die Antworten werden kommen und sie werden immer besser kommen. Und dann finde ich einen Text in Epheser 6, Vers 18. Hör nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird bei euch, wird dich dabei leiten. Bleib wach und bereit. Wenn ich bei meinen Kindern bin und bei dieser Frage nach dem Warum, dann ist es nicht nur diese Frage, ich will es wissen, sondern auch diese Hartnäckigkeit, die manchmal dahinter steckt. Warum ist das so? Warum, Papa? Warum machen wir das so? Kinder, wenn sie etwas wissen wollen, sind hartnäckig. Und das ist für mich auch ein schönes Bild für unsere Gebete. Wir dürfen bei Gott hartnäckig sein. Wenn wir meinen, wir haben noch nicht auf unsere Frage nach dem Warum eine Antwort bekommen, dann bleib dran. So wie es dieser Epheser-Text sagt. Hör nicht auf. Kämpfe mit Gott, ringe mit ihm. Frag ihn, nerv ihn. Hör nie auf zu beten. Trage deine Gebetsanliegen immer wieder vor Gott, bis du für dich eine zufriedenstellende Antwort bekommen hast. Und vernachlässige nicht das Gespräch mit deinem Schöpfer. Selbst wenn es bei ihm mal wieder etwas länger dauert, selbst wenn die erste Antwort eine andere war, als du es dir vielleicht vorgestellt hast, ringe mit Gott. Und zuletzt hat mich noch eine Frage beschäftigt, als ich über das Gebet nachgedacht habe. Ist Beten eine verstaubte christliche Tradition oder macht Gebet wirklich Sinn, was ich hier in der Bibel lese? Ist das so biblisch, christlich, gut verstaubt oder macht Gebet wirklich Sinn? Wie würdest du antworten? Was ist es für dich? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auf diese Frage keine Antwort geben kann, ob Gebet wirklich Sinn macht, wenn du mich fragst. Ich kann dir nicht sagen, ob es eine verstaubte Tradition ist und ob Gebet Sinn macht. Die Antwort kann ich dir nicht beantworten. Ich antworte dir darauf, probier es selber aus. Teste es. Dann wirst du sehen, ob Gebet eine christlich verstaubte Tradition der Kirchen ist oder ob es Sinn macht. Und ich wette, ich habe es erlebt. Gebet macht Sinn. Gebet hat Inhalt. Gebet ist keine Tradition, die irgendwie verstaubt ist und die man so aus den Kirchen mit ins Leben hineinnehmen darf, sondern Gebet ist etwas Lebendiges, ist Beziehung mit unserem Gott und Schöpfer, mit unserem allmächtigen Herr. Das Gebet ist die Begegnung mit Gott und sollte Grundlage unseres Lebens sein, weil es lebendig ist. Aber das probier bitte selber aus. Das kann ich dir nicht einfach so sagen. Nur wenn wir es selber, wenn du es selber erlebst, dann merkst du, dass Gebet was Wundervolles ist. Dann sollte Gebet nicht nur Grundlage deines Lebens sein, sondern Grundlage unserer ganzen Gemeinde. Dass wir zusammenkommen zum Beten. Wenn wir Erweckung erleben wollen, dann müssen wir im Gebet zusammenstehen und es immer wieder auch vertiefen. Und genau dies wollen wir in dieser kommenden Woche einfach auch tun. Wir wollen in der Gebetswoche gemeinsam beten. Gott bitten, uns zu erwecken, zueinander zu führen, für uns zu kämpfen, seinen Plan mit uns zu verwirklichen. Uns neu an ihm vielleicht auch auszurichten. Es wäre schade, wenn du dabei fehlen würdest. Daher möchte ich uns, wenn es ums Gebet geht, noch eine Verheißung zum Schluss mitgeben, die Mut machen soll. Die Mut machen soll, das Gebet auszuprobieren und immer wieder auch festzuhalten am Gebet. Und das Gebet in der Woche, in deinem Alltag auch zu pflegen. Da heißt es nämlich im 1. Johannes, im Kapitel 5, ab Vers 14, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Probier es aus. Und ich will mit euch das Gebet pflegen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Lieber Gott, wir dürfen so kommen, wie wir sind. Mit all dem, was wir haben. Du bist da und du hörst uns. Und du wirst auf uns reagieren. Hab du Dank dafür, dass du ein Gott bist, der nicht fern ist, sondern der mitten bei uns ist. Der mit uns Beziehungen haben möchte, der mit uns reden möchte, der mit uns ringen möchte. Der es vor allem aber gut mit uns meint. Und wir möchten uns an dir ausrichten und ich wünsche mir, dass wir alle erleben, dass Gebet etwas Wundervolles ist. Weil wir mit deiner Welt in Berührung kommen, weil wir mit deiner Liebe und Gnade in Berührung kommen. Hab du Dank dafür, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast, dass wir so zu dir kommen können, wie wir sind, dass du kein ferner Gott bist. Und ich bitte dich darum, ja, dass wir es immer wieder schaffen, mit dir zu ringen, wenn unsere Fragen noch nicht beantwortet sind, dass wir aber auch schauen, wo dein Fingerzeig in unserem Leben ist, dass wir unser Ohr für dich öffnen und unser Herz für dich öffnen. Hab du Dank dafür, dass du da bist. Dass du uns segnest für die vielen schönen Momente. Und dort, wo wir gerade Trauer, Kummer, Sorge haben, wo uns vielleicht etwas ängstigt, da bitte ich dich um deinen Frieden. Dass wir den spüren und merken, dann kommen wir durch alles durch. Hab du Dank, dass du da bist und dass du in unserem Leben wirkst mit deiner Allmacht. Amen.